Hallo, mein Name ist Raul und die Wahrheit ist, dass ich nicht weiß, wem ich sonst erzählen soll, was mir passiert ist, weil mir niemand zu glauben scheint. Meine Familie sagt, es sei nur ein seltsamer Traum gewesen, von dem ich besessen sei, aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Alles begann vor Jahren, als ich noch ein Kind war und meine Eltern eine wunderschöne Farm außerhalb von Lexington, Kentucky, kauften. Die Farm war wirklich schön, hatte eine sehr gemütliche Atmosphäre und war von riesigen grünen Feldern umgeben, auf denen ich den ganzen Tag spielen konnte. Ich war sehr aufgeregt, dort zu sein. Meine drei Geschwister und ich freuten uns darauf, unsere Sommerferien dort zu verbringen, und wir wurden nicht enttäuscht. Man konnte die Natur ohne Probleme genießen, und wenn man sich langweilte, gab es Internet, die Telefone und Elektrizität funktionierten immer. Es war, als hätte man das Beste aus beiden Welten. Den Komfort der Stadt und die Schönheit und Ruhe des Landlebens. Außerdem freundeten wir uns schnell mit den Kindern aus der Nachbarschaft an. Die Tage dort waren pure Freude und wir verbrachten Stunden damit, jede Ecke des Hauses zu erkunden und auf den Weiden zu spielen. Aber nach und nach begann ich seltsame Dinge zu bemerken. Es waren kleine Details, die Erwachsenen nicht zu sehen schienen, aber meine neugierigen Kinderaugen erkannten sie. Einmal war ich mit ein paar anderen Kindern von einem nahegelegenen Bauernhof im Keller des Hauses, den meine Eltern in ein Spielzimmer umgebaut hatten, und spielte Feldhockey. Plötzlich hörten wir Stimmen. Sie klangen wie Flüstern, wie Menschen, die sehr leise miteinander redeten. Zuerst dachten wir, es wären meine Geschwister, die uns einen Streich spielten. Also beschlossen wir, es zu ignorieren, damit sie sich langweilen würden. Aber egal wie sehr wir so taten, als ob nichts passierte, das Flüstern hörte nicht auf, bis es irgendwann so unheimlich wurde, dass wir den Keller verließen und im Hinterhof Frisbee spielten. Ein anderes Mal regnete es und ich konnte nicht nach draußen gehen, also baute ich ein Dinosauriermodell zusammen. Plötzlich klopfte jemand sehr hartnäckig an meine Zimmertür. Da ich dachte, es wären meine Eltern oder eines meiner Geschwister, sagte ich, sie könnten hereinkommen, aber das Klopfen hörte nicht auf. Das passierte dreimal, bevor ich müde wurde, aufstand und die Tür öffnete. Ich erinnere mich, dass ich den Schatten von Füßen auf der anderen Seite sah, aber als ich die Tür öffnete, war niemand da, auch nicht im Flur. Das war schon seltsam genug, aber dann passierte etwas noch Beängstigenderes. Mein Modell flog von selbst durch den Raum und krachte direkt neben meinem Kopf gegen die Wand. Dieses Mal hatte ich solche Angst, dass ich zu meinen Eltern rannte. Aber obwohl sie mich trösteten und sich meine Geschichte anhörten, sagten sie, es sei nur meine Fantasie und das Haus sei ein sicherer und gemütlicher Ort. Aber ich hatte das Gefühl, dass da noch etwas anderes war. Etwas, das sich in den Schatten versteckte und geduldig darauf wartete, mich anzugreifen. Ich konnte es spüren. Ein anderes Mal erinnere ich mich, dass meine Geschwister und ich stundenlang daran gearbeitet hatten, was wir die perfekte Festung nannten. Wir hatten alle Kissen aus dem Wohnzimmer und die Decken aus unseren Schlafzimmern benutzt, um eine uneinnehmbare Kriegsfestung zu bauen, zumindest aus unserer Sicht. Sie sah wirklich beeindruckend aus und wir beschlossen, in dieser Nacht dort zu schlafen. Wir wollten Popcorn und Eiscreme in der Küche machen, um Filme zu schauen, bis wir einschliefen. Da ich der Jüngste war, war es meine Aufgabe, die Sachen aus der Küche in die Festung zu bringen. Doch als ich gerade die Decke anheben wollte, um hineinzugehen, hörte ich ein seltsames Flüstern, das ich nicht verstehen konnte. Es kam aus der Festung. Ich war mir sicher, dass es keiner meiner Brüder sein konnte, denn ich hatte sie gerade noch in der Küche gesehen und es gab nur einen Ausgang, durch den ich sie hätte gehen sehen. Ich stellte die beiden Schüsseln mit Popcorn auf das Sofa und rief nach meinen Brüdern. Aber alles, was ich hörte, waren noch mehr unheimliche Flüstertöne. Ich dachte, vielleicht hatte einer von ihnen ein Tablet mit einem Horrorvideo laufen lassen und ich kam mir ein wenig albern vor, weil ich mich so erschrocken hatte. Mit etwas mehr Selbstvertrauen hob ich die Decke an, aber ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Innen war es so dunkel wie in einer Höhle. Normalerweise sind Festungen etwas dunkel, aber wenn das Licht an ist, können die Decken das nicht komplett blockieren. Doch in diesem Fall war es anders, als ob etwas darin das Licht verschluckte. Außerdem war war es seltsam kalt, viel kälter als draußen. Da stand ich nun vor einer Festung, die so dunkel wie eine Höhle und genauso kalt war. Nichts war zu sehen, als wäre es ein schwarzes Loch. Ich wollte gerade meine Brüder rufen, um ihnen das zu zeigen. Doch bevor ich dazu kam, brach die Festung plötzlich wie aus dem Nichts zusammen, als hätte eine Bombe darin explodiert. Die Sofas und Decken flogen überall hin. Das Popcorn machte eine riesige Sauerei und der Fernseher wackelte so stark, dass ich dachte, er würde umfallen. Ich war völlig schockiert, zitterte vor Angst und war völlig verwirrt. Meine Geschwister waren unglaublich wütend auf mich und dachten, ich hätte das absichtlich gemacht, um sie zu ärgern. Aber das hatte ich natürlich nicht. Obwohl ich versuchte, ihnen tausendmal zu erklären, was passiert war, glaubten sie mir nicht. Am Ende war alles ruiniert und wir gingen schlafen. Solche Dinge passierten mir jedes Mal, wenn wir zu diesem Bauernhaus fuhren. Aber das Seltsamste und für mich Beängstigendste war, dass niemand sonst in meiner Familie solche Dinge erlebte. Es schien, als ob das, was auch immer in diesem Haus war, sich auf mich fixiert hatte. Als ob es sich darauf konzentrierte, mich zu stören und mir die Sommerferien zu ruinieren. Im Laufe der Zeit wurden meine Besuche auf der Farm seltener. Mit zunehmendem Alter und mehr Verantwortlichkeiten sowie dem allgemeinen Lauf des Lebens konnte ich diesem so verstörenden Ort fernbleiben. Allein die Erinnerung daran ließ mir die Haare zu Berge stehen. Aber da mir niemand jemals geglaubt hatte, kam der Tag, an dem meine Eltern beschlossen, dass ich ein paar Tage meiner Ferien dort verbringen musste. Anfangs schien alles normal zu sein, so sehr, dass ich begann zu denken, dass vielleicht alles, was ich als Kind erlebt hatte, nur meiner Fantasie entsprungen war. Für einen Moment dachte ich, mein kindlicher Verstand habe die Dinge übertrieben und vielleicht sei nichts Ungewöhnliches in diesem Haus passiert. Doch diese Ruhe hielt nur bis zur ersten Nacht an. Wir waren am Morgen angekommen und hatten einen völlig normalen Tag verbracht, mit Reiten und Aktivitäten im Freien. Aber in jener Nacht, als ich mich bettfertig machte, fühlte ich eine seltsame Spannung in meinem Zimmer. Ich blickte zur Tür und sah, dass sie offen stand, obwohl ich sicher war, sie geschlossen zu haben. Der Flur wirkte dunkler als gewöhnlich und ein Gemälde an der Wand schien mich anzustarren. Ich versuchte mich zu beruhigen und mir einzureden, dass es nur meine Vorstellungskraft war, ein Überbleibsel des Traumas aus meiner Kindheit. Also legte ich mich wieder ins Bett, schloss die Augen und versuchte, mich zu entspannen. Aber das Gefühl der Unruhe wollte einfach nicht verschwinden. Plötzlich spürte ich, wie die Temperatur im Raum abfiel, als wäre ich in einem Gefrierschrank. Meine Haut kribbelte und ein Schauer lief mir den Rücken hinunter. Dann spürte ich etwas Eiskaltes an meinem Bein und in diesem Moment zuckte ich zusammen und öffnete die Augen. Alles war sehr dunkel, aber inmitten dieser Finsternis erkannte ich eine schemenhafte Gestalt, die, zu meinem Entsetzen, direkt über mir schwebte. Ich konnte ihr Gesicht nicht erkennen. Es war nur ein dunkler Schatten in Menschengestalt, der mir eine Welle purer Angst durch die Knochen jagte. Ich wollte schreien, aber kein Laut kam aus meiner Kehle. Meine Stimme blieb stecken. Ich wollte mich bewegen, aber mein Körper war wie gelähmt, völlig unbeweglich. Es war, als hätte dieses Wesen mich vollständig immobilisiert und egal wie sehr ich mich bemühte, zu schreien oder mich wegzubewegen, mein Körper reagierte nicht. Die Gestalt begann sich zu bewegen, kam näher an mein Gesicht heran und ihr eisiger Atem streifte meine Haut. Ich war immer noch unfähig, mich zu rühren. Dann spürte ich, wie sie sich zu meinem Ohr neigte, und ich hörte ein heiseres Flüstern, das für immer in meiner Erinnerung bleiben wird. Ich komme irgendwann zurück, um dich zu holen. In diesem Moment erreichte meine Panik ein Ausmaß, das ich nicht einmal beschreiben kann. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine solche Angst verspürt. Verzweifelt und völlig verängstigt versuchte ich ein letztes Mal, mich zu bewegen oder zu schreien, und nach ein paar Sekunden brachte ich es zustande, einen leisen Schrei auszustoßen. Doch dieser klang mehr wie ein Stöhnen und meine Bewegungen waren eher krampfartig als kontrolliert. Zitternd lag ich auf meinem Bett. Mein Herz schlug so schnell, dass ich dachte, es würde aus meiner Brust springen. Dann hörte ich ein schwaches, bösartiges Lachen und im nächsten Moment verschwand die Gestalt. Im selben Augenblick wurde das Zimmer wieder erhellt und die schwere Last, die eben noch meinen Körper niedergedrückt hatte, löste sich plötzlich auf. Einige Minuten vergingen, bevor ich die Kontrolle über meinen Körper wiedererlangte. Ich kann das Ausmaß meiner Angst kaum beschreiben. Meine Beine zitterten, mein Atem war flach und unregelmäßig und ich lag bewegungslos im Bett, während ich versuchte, zu verarbeiten, was gerade passiert war. Eine Flut von Fragen ging mir durch den Kopf. Wer war diese schreckliche Gestalt, die es geschafft hatte, in meinen Traum einzudringen und mir so eine bedrohliche Nachricht zu überbringen? Warum hatte sie mich ausgesucht? Was wollte sie von mir? In dieser Nacht konnte ich kein Auge mehr schließen. Stattdessen setzte ich mich ins Wohnzimmer und blieb dort bis zum Morgengrauen, betend, dass dieses Wesen nicht wieder auftauchen würde. Am nächsten Morgen erklärte ich meinen Eltern, dass ich nicht länger auf der Farm bleiben wollte. Obwohl ich versuchte, ihnen zu erklären, was passiert war, meinten sie nur, ich sei zu alt, um mir solche Geschichten auszudenken. Also bestand ich nicht weiter darauf, denn ich wusste, dass sie es niemals verstehen würden. Stattdessen erfand ich eine Ausrede. Ich behauptete, ich hätte ein wichtiges College-Projekt, das ich in der Stadt abschließen müsste. Noch am selben Tag fuhr ich zurück und verbrachte den Rest meiner Ferien in unserem Stadthaus. Seitdem habe ich entschieden, nie wieder zu diesem verdammten Ort zurückzukehren. Und bis heute habe ich mein Wort gehalten. Doch dieses Jahr beschlossen meine Eltern, einen meiner Neffen für die Ferien auf die Farm mitzunehmen. Sie mussten früher als geplant zurückkehren, weil der Junge ständig von einem Schattenmann sprach, der ihm überall hin folgte. Meine Eltern und Geschwister geben mir die Schuld und behaupten, ich hätte dem kleinen Jungen Geschichten erzählt. Aber das habe ich nicht. Ich habe kaum mehr als ein paar Begrüßungen oder kurze Spiele mit ihm ausgetauscht. Außerdem ist er erst 4 Jahre alt. Ich würde ihn niemals mit so etwas erschrecken. Aber ich glaube nicht, dass meine Familie mir jemals glauben wird. Ehrlich gesagt, ist mir das mittlerweile egal. Ich möchte nicht wissen, was dieses Ding ist oder warum es so besessen von mir und jetzt auch von meinem Neffen zu sein scheint. Alles, was ich will, ist, dass mir jemand glaubt. Das würde mir das Gefühl geben, ein bisschen weniger allein zu sein. Doch leider werde ich eine solche Unterstützung in meiner Familie nicht finden. Deshalb bleibt mir nichts anderes übrig, als mich weiter von dieser verdammten Farm fernzuhalten. Als ich ein kleines Mädchen war, lebte ich auf einem Bauernhof mit meiner Großmutter Irma, die die seltsame Angewohnheit hatte, ständig Sprichwörter zu sagen. Eines davon blieb mir für immer im Gedächtnis. Jedes Mal, wenn etwas sehr alt war, sagte sie, es sei älter als die Seele von Onkel Fernando. Einmal fragte ich sie nach einem Bild, das im Wohnzimmer hing, auf dem einige grüne Hügel und ein kleines gelbes Haus in der Mitte mit bunten Blumen zu sehen waren. In diesem Moment antwortete meine Großmutter, dass dieses Bild älter sei als die Seele von Onkel Fernando. Ich fand das damals sehr lustig. Es war eine niedliche Art zu sagen, dass etwas viel Geschichte hatte. Aber mit der Zeit begann ich mich zu fragen, wer dieser Onkel Fernando eigentlich war. Eines Tages ging ich zu meiner Mutter und bat sie, mir von ihm zu erzählen. Sie lächelte und schlug vor, dass ich meine Großmutter bitten sollte, mir die Geschichte von Fernandos Seele zu erzählen, da sie sie viel besser kannte. Ich war erst 8 Jahre alt und liebte es, den Geschichten meiner Großmutter zuzuhören. Auf diese Geschichte war ich besonders gespannt. An diesem Nachmittag lief ich aus der Küche, wo meine Mutter war, und rannte in das Zimmer meiner Großmutter. Kaum hatte ich die Tür geöffnet, sagte ich, »Oma, erzähl mir die Geschichte von der Seele von Onkel Fernando.« Sie war ein wenig überrascht, weil ich hereinstürmte und sie überrumpelte, aber dann lächelte sie und bedeutete mir, mich neben sie zu setzen. Meine Großmutter begann zu erzählen, dass Onkel Fernando eigentlich ihr jüngerer Bruder war. Laut ihr hatte er bei seiner Geburt bereits offene Augen, war behaart und weinte fast nie. Wenn er Hunger hatte, bewegte er seine Arme und den Mund, als wollte er mit seiner Mutter sprechen, aber er gab keinen Ton von sich. Anfangs fand die Familie diese Dinge lustig, Sie sahen es als Teil seiner Persönlichkeit. Doch als er älter wurde, bemerkten alle, dass Fernando für sein Alter ziemlich seltsames Verhalten zeigte. Sie erinnerte sich an einen Moment, als er etwa 4 Jahre alt war und sie 9. Sie waren im Wohnzimmer und plötzlich starrte er sehr ernsthaft aus dem Fenster, als ob er den Himmel betrachtete. Sie erinnerte sich, dass es an diesem Tag regnete und während sie versuchte herauszufinden, was ihr Bruder so intensiv anschaute, sagte Fernando plötzlich, dass seine Seele ganz anders sei als ihre, weil er eine alte Seele habe. Meine Großmutter war für einen Moment sprachlos und brach dann in Gelächter aus, weil sie dachte, es sei ein Scherz von ihm. Doch er sah sie mit einer Ernsthaftigkeit an, die sie überraschte, und bat sie, mit dem Lachen aufzuhören. Aber sie lachte weiter, bis sie merkte, dass er trotz ihres Lachens sehr ernst blieb. Also hörte sie auf, und zu ihrer Überraschung lächelte Fernando sie an und sagte, dass ihre Seele noch nicht bereit sei, zu verstehen, was er meinte. Ein paar Tage später erzählte Fernando seinen Geschwistern, was er gesagt hatte, und alle begannen, sich von ihm zu distanzieren, weil es für sie merkwürdig und unangenehm war, einen so kleinen Jungen so reden zu hören. Doch meine Großmutter empfand eine besondere Zuneigung zu Fernando und beschloss, die Kommentare der anderen zu ignorieren und ernsthaft darauf zu achten, was der Junge sagte. Eines Abends, während des Abendessens, ging er zu seiner Mutter und sagte ihr mit Tränen in den Augen, dass er nach Hause gehen wolle. Natürlich war sie verwirrt und antwortete, dass sie bereits zu Hause seien, doch der Junge beharrte darauf und erwähnte, dass er in ein anderes Haus zurückkehren wolle, auch wenn sie nicht dort sei. Da sie sich an Fernandos seltsame Äußerungen gewöhnt hatten, beschloss seine Mutter, ihn mehr über dieses Haus zu fragen, das er im Kopf hatte. So begann er, es zu beschreiben. Es habe 2 Etagen und 3 Zimmer mit Holzrahmen an den Fenstern. Die Wände seien aus roten Ziegeln und mit kleinen grünen Zweigen bedeckt. Er erwähnte auch, dass das Dach aus Holz sei, dass es Rosen am Eingang gäbe, die das Haus beim Betreten mit Duft erfüllten und dass, wenn es viel regnete, Wasser durch die Küchendecke sickerte. Seine Mutter war schockiert über diese detaillierte Beschreibung, denn sie hatten nie einen solchen Ort besucht. Sie versuchte ihrem Sohn zu erklären, dass sie dieses Haus nicht kennen konnte, weil sie immer in diesem alten Bauernhaus gelebt hatten, in dem sie sich jetzt befanden. Doch in diesem Moment sagte Fernando, dass sie nicht in dieser Zeit gelebt hätten, dass er dort gewesen sei, bevor alles überflutet wurde und die Erde ihn zurückgeholt habe. Das brachte sie noch mehr durcheinander. Sie verstand nicht, wovon ihr Sohn sprach, und am Ende lächelte sie nur, tätschelte ihm ein paar Mal den Kopf und sagte ihm, dass er eine große Fantasie habe. Meine Großmutter sagte, dass sie von Fernandos Beschreibung des Hauses fasziniert war. Doch der Rest seiner Geschwister hatte jedes Mal Angst, wenn er diesen Ort erneut erwähnte. Als Fernando fast 7 Jahre alt war, fiel meiner Großmutter etwas in der Zeitung auf, das ihre Aufmerksamkeit erregte. Ihr Vater kaufte sie sonntags, weil sie auf dem Bauernhof keinen Fernseher hatten. Und auf einer der Seiten gab es eine Notiz über eine Geisterstadt, einen Ort in der Nähe des Meeres, der vor vielen Jahren überflutet worden war. Es hieß, dass dort seit mehr als 30 Jahren niemand mehr gelebt hatte und dass die Häuser gerade wieder aufgebaut würden, um daraus ein Touristenziel zu machen. Der Bericht war ausführlich und enthielt mehrere Fotos von den Häusern, die vor der Überschwemmung, die den Ort zerstörte, Teil der Stadt gewesen waren. Während sie die Bilder anschaute, fiel meiner Großmutter eines davon besonders ins Auge. Es war ein Haus, das genau der Beschreibung ihres Bruders entsprach. Ziegelwände, ein Holzdach, Rosen am Eingang und Ranken, die an den Wänden hochkletterten. Wenn es nicht dasselbe war, dann sah es dem Haus, von dem Fernando sprach, viel zu ähnlich. Also rannte sie los, um ihm das Bild zu zeigen. Doch als er es sah, sagte er sei sich nicht ganz sicher. Er schien sich nicht mehr an das zu erinnern, was er Jahre zuvor gesagt hatte, obwohl er beeindruckt war, dass seine Schwester sich seine Beschreibung so genau gemerkt hatte. Sie drängte ihre Eltern, diesen Ort zu besuchen, weil sie glaubte, dass er, obwohl er sich nicht mehr genau daran erinnern konnte, in einem früheren Leben dort gelebt hatte und aus irgendeinem seltsamen Grund Erinnerungen an diese vergangene Existenz hatte. Natürlich klang das für seine Eltern verrückt. Meine Großmutter sagte, dass ihr Vater sie an diesem Tag so hart bestrafte, wie nie zuvor und danach auch nie wieder. Ihr Vater war ein Mann mit tiefem christlichem Glauben und es klang für ihn wie Gotteslästerung, was sie erzählte. Nach diesem Vorfall beschlossen meine Großmutter und Fernando, nicht mehr vor der Familie über diese Themen zu sprechen. Und die Wahrheit war, dass es kein großes Problem war, denn mit der Zeit zogen ihre älteren Geschwister aus. Einige gingen in die Stadt, andere gründeten ihre eigenen Familien. Da meine Großmutter und Fernando die Jüngsten waren, waren sie die Letzten, die das Haus verließen. Mit der Zeit schien er alles, was er als Kind erzählt hatte, vergessen zu haben. Fernando war immer eine ruhige Person. Er verbrachte gerne Zeit allein in der Natur. Und manchmal ging er nachts in den Wald und kam erst am nächsten Tag zurück. Er sagte, dass er dort schlief, wo ihn die Nacht überraschte. Und er war immer freundlich zu allen, die ihn kannten. Meine Großmutter erinnerte sich jedoch noch gut an die Geschichten, die er ihr als Kind erzählt hatte. Und so erinnerte sie ihn immer wieder daran, dass er eine alte Seele sei. Als sie ihr erstes Kind bekam, sagte sie sofort, dass manche Dinge älter seien als Fernandos Seele. Und dieser Satz wurde schnell zu einer ihrer typischen Redewendungen. Allerdings hatte ich Onkel Fernando nie kennengelernt. Also fragte ich meine Großmutter, was aus ihm geworden sei. Mit einem traurigen Gesichtsausdruck erzählte sie mir, dass er einmal, als meine Mutter noch ein kleines Mädchen war, sagte, sie müssten sich verabschieden. Sie verstand damals nicht genau, was los war, aber er bestand darauf, dass er gehen müsse und nicht zurückkehren könne, obwohl er wusste, dass sie sich an einem anderen Ort wiedersehen würden. Von diesem Tag an sah sie ihren Bruder nie wieder. Er war in die Berge gegangen und nie wieder zurückgekehrt. Meine Großmutter erzählte meiner Mutter immer von ihm und später, als ich geboren wurde, teilte sie die ganze Geschichte auch mit mir. Die Wahrheit ist, dass ich nicht viel über Onkel Fernando nachdachte, bis vor ein paar Jahren, als meine Großmutter krank wurde. Man sagt, dass ältere Menschen, wenn sie kurz davor sind, diese Welt zu verlassen, anfangen, ihren Geist Stück für Stück loszulassen. Es ist, als ob sie spüren, dass sie sich verabschieden müssen und anfangen, Dinge zu sehen, die wir nicht wahrnehmen können. Und genau das geschah mit meiner Großmutter. Vor 3 Jahren verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand und sie verbrachte mehr Zeit im Bett. In dieser Phase begann sie zu sagen, dass ihre Zeit hier bald vorbei sei. Wir waren sehr traurig, das zu hören, doch in ihrem Ton lag etwas Beruhigendes, fast Tröstliches. Eines Nachts konnte ich nicht schlafen, weil mein Hals trocken war. Also beschloss ich, aufzustehen und in die Küche zu gehen, um ein Glas Wasser zu holen. Ich schaltete kein Licht an, weil ich niemanden stören wollte. Während ich in der Küche war, dachte ich, ich hörte die Stimme meiner Großmutter. Also näherte ich mich langsam ihrem Zimmer, dessen Tür sie immer ein wenig offen ließ. Ich spähte hinein und sah, dass sie auf einen Stuhl neben ihrem Bett blickte und lächelte. Sie schien mit jemandem zu sprechen, aber ich konnte nicht verstehen, was sie sagte. Es waren nur Flüstertöne. Ich strengte mich an, um besser sehen zu können, und bei dem Licht, das durch das Fenster fiel, könnte ich schwören, dass etwas oder jemand auf diesem Stuhl saß. Es war kein Schatten, sondern eine violett leuchtende Silhouette, die Licht ausstrahlte und zu schweben schien. In diesem Moment blieb mir die Luft weg. Ich konnte nicht glauben, was ich da sah. Dann ging plötzlich die Lampe an und die Silhouette verschwand. Ich drehte mich schnell um meine Großmutter anzusehen. Sie hatte das Licht ihrer Nachttischlampe eingeschaltet. Sie rief mich und fragte, ob ich schon lange dort gewesen sei. Ich wusste nicht, was ich ihr antworten sollte, aber ich bemerkte, dass sie Tränen in den Augen hatte. Also erzählte ich ihr, was ich gesehen hatte. Sie lächelte und sagte, dass ihr Bruder sie besucht habe. Es sei das 2. Mal in wenigen Tagen gewesen, dass er sie besucht habe. Ich fragte sie, von welchem Bruder sie sprach, obwohl ich die Antwort bereits wusste. Sie sagte nichts weiter, doch sie sah ruhig und fast glücklich aus. Sie sagte mir, dass Fernando auf sie wartete und dass es bald Zeit sein würde, ihn wiederzusehen. In dieser Nacht weinte ich mit meiner Großmutter, weil ich wusste, was ihre Worte bedeuteten. Also schlief ich bei ihr und umarmte sie fest, um zu verhindern, dass sie irgendwo hinging. Doch im Morgengrauen war sie bereits gegangen. Ich wachte auf, immer noch ihren zerbrechlichen Körper umarmend, aber bald merkte ich, dass ihre Seele nicht mehr da war. Sie war gegangen mit Onkel Fernando. Diese Erfahrung reicht von der Kindheit meiner Mutter bis zu meinen frühen Teenagerjahren. Ich war schon immer stark am Paranormalen interessiert, soweit ich zurückdenken kann. Das liegt daran, dass meine ersten Erinnerungen vom Paranormalen geprägt sind. Ich verbrachte den Großteil meiner Kindheit auf einer 100 Jahre alten Familienfarm in einer ländlichen Gegend im Südwesten von Georgia. Diese Farm gehörte der Familie meiner Großmutter mütterlicherseits. Wir lebten in einem 3-Zimmer großen Wohnwagen direkt an der Straße, die durch die Farm führte. Etwa 30 Minuten weiter lag die Farm der Familie meines Großvaters, wo meine Mutter aufgewachsen war. Ich beginne mit meinen ersten Erinnerungen. Ich kann nicht genau sagen, wann es begann oder wie, aber es war immer, nachdem meine Eltern mich ins Bett gebracht und das Zimmer verlassen hatten. Ich lag in einem normalen Bett und schaute zur Tür. Ich schlief immer mit offener Tür sowie mit eingeschaltetem Schrank und Flurlicht. Ich ließ sie erst gehen, wenn die Lichter an waren, weil ich wusste, was kommen würde. Ich konnte mich nie dazu bringen, sie zu bitten, die Tür zu schließen, und ich glaube, ich werde nie genau wissen, warum. Sobald sie gingen, schloss ich die Augen, öffnete sie wieder, und ich war wie gelähmt. Ich starrte in den Flur auf die Badezimmertür. Sobald ich blinzelte, sah ich den ersten seltsamen Bewohner des Flurs, der seine Streiche spielte. Ein Schattenmann, oder wie die meisten ihn kennen, der Mann mit dem Zylinder. Er war etwa 1,90 groß, trug einen großen Hut wie Abraham Lincoln, aber etwas kürzer und einen langen Trenchcoat. Ich konnte nie wirkliche Gesichtszüge erkennen. Er war nur eine Silhouette. Er tauchte auf und ging den Flur entlang in Richtung des Zimmers meines Bruders. Und das war alles. Wir kommen später noch einmal auf diesen Typen zurück, weil er eine wichtigere Rolle spielt. Merkt euch seinen Namen: Thomas. Ich blinzelte und die nächste Erscheinung erschien. Diese lässt mir bis heute das Herz vor Angst stehen. Ich versuchte mir einzureden, dass sie ein Beschützer war. Mein junges Gehirn dachte sogar, es könnte ein seltsam aussehender Engel sein. Ich konnte mir keinen anderen positiven Grund vorstellen, warum es einfach in meiner Tür stehen und mich Gott weiß wie lange anstarren sollte. Glaubt mir, ich versuchte immer, dem etwas Positives abzugewinnen. Es war kein Mensch, auch wenn es so stand. Es hatte das Gesicht und die Eigenschaften eines Dingo oder Hundes, vielleicht sogar eines Hirsches. Sein Körper war mit kurzem, hellbraunem Fell bedeckt. Es hatte lange Arme, die bis zu seinen Hüften hingen, und seine Pfoten sahen wie Hände aus, waren aber immer noch pfotenartig mit Krallen. Es hatte außerdem sehr lange Beine, kleine, schwarze, glitzernde Augen und eine lange Schnauze mit je einem kleinen, scharfen Zahn auf beiden Seiten. Die großen spitzen Ohren waren nur wenige Zentimeter vom Türrahmen entfernt. Es hatte eine große, glänzende, schwarze Nase, und ich weiß nicht, ob ich es mir einbildete, aber es schien, als würde eine leuchtend weiße Aura um seinen Kopf schweben. Es stand einfach nur da und starrte mich an, scheinbar ewig lang, ohne jeglichen Ausdruck oder irgendeine Emotion, nur mit diesen schwarzen, mandelförmigen Augen. Alles, was ich tun konnte, war, es anzustarren, unfähig, mich zu bewegen und einfach nur in Angst zu warten. Schließlich blinzelte ich und es war verschwunden. Jahrelang fragte ich mich, was es gewesen sein könnte. Als ich jünger war, verfolgte ich die Idee, dass es ein indianischer Geist war. Wir fanden auf der Farm gelegentlich Pfeilspitzen, also wusste ich, dass die Ureinwohner einmal dort gewesen waren. Später dachte ich, vielleicht sei es ein Totemtier, das Wache stand. Später kam ich sogar auf die Idee, dass es Anubis selbst gewesen sein könnte. Doch soweit ich weiß, habe ich keine Verbindung zu ägyptischer Kultur oder Herkunft. Bis heute habe ich nie ein Bild oder eine Beschreibung von etwas gesehen, das ihm ähnlich war. Die nächste Erscheinung, an die ich mich erinnere, war nichts anderes als die Silhouette eines Gorillas, der den Flur entlang huschte. Einfach und verrückt, ich weiß. Ich begann es zu sehen, nachdem ich eine kleine Elefantenstatue aufgehoben hatte, die unter einem der alten, längst zerstörten Dienerhäuser lag. Auf der Unterseite stand nur »Made in Asia«. Ich glaube, ich habe sie immer noch irgendwo zu Hause. Der Gorilla machte mir nicht so viel Angst, zumindest nicht, bis ich eines Nachts einen Traum hatte. Oder vielleicht war es ein Albtraum. Ich bin mir nicht sicher. In diesem Traum vervielfachten sich die Silhouetten, aber diesmal hatten sie glühend rote Augen. Sie verfolgten mich überall im Haus und es endete damit, dass Thomas, jetzt mit einem Schwert bewaffnet, sie in Stücke schlug und mich beschützte. Ich hatte panische Angst, bis er auftauchte, und das war alles. Rückblickend erscheint es mir ein wenig albern, aber es bestätigte nur meine Sichtweise und die meiner Mutter über Thomas. Das waren die einzigen Erscheinungen, an die ich mich erinnere. Es hörte alles ungefähr zu der Zeit auf, als ich 6 Jahre alt wurde. Schließlich erzählte ich meiner Mutter davon, und sie ermutigte mich, es meiner Lehrerin zu erzählen. Ich weiß nicht warum, aber nicht lange danach hörte es komplett auf. Allerdings war die Schlafenszeit nach all dem immer noch ein Albtraum. Ich hatte ständig Albträume und hatte schreckliche Angst vor jeglicher Bewegung oder davor, dass jemand nachts nach draußen ging. Das Flurlicht blieb immer an, falls die Besucher zurückkamen. Ich wollte sie sehen können und wissen, wo sie waren. Später erzählte mir meine Mutter ihre eigene Geschichte. Hier kommen wir wieder zu Thomas zurück. Ich war nicht die Erste, die ihn sah. Sie erzählte mir, dass sie ihn schon als Kind gesehen hatte, auf ähnliche Weise wie ich. Eines Tages kam er zu ihr in einem Traum. Er sagte ihr, sein Name sei Thomas und er sei ein Freund. Danach ging er durch das Fenster. Sie sah ihn während ihrer Teenager- und Erwachsenenjahre nicht mehr. Zumindest nicht, bis sie mich hatte. Als ich ein Baby war, hielt sie mich manchmal auf dem Arm und ich gluckste und plapperte etwas an, das hinter ihr war. Dann begannen die Lichter zu flackern. Gelegentlich sah sie Thomas aus dem Augenwinkel. Meine Großmutter väterlicherseits beobachtete auch, wie ich mit etwas in der Ecke ihres Hauses sprach. Das war auf einem völlig anderen Grundstück, das seine eigenen Geistergeschichten hatte. Mein Freund, der noch nie zuvor etwas derartiges erlebt hatte, sah im vergangenen Sommer einen Schattenmann am Fußende des Bettes stehen, als wir dort übernachteten. Meine Mutter und ich haben uns immer gefragt, woher er wohl gekommen sein könnte. Wir dachten, vielleicht kam er von einem Tisch, den sie in ihrem alten Haus hatte und den wir wegstellten, als ich etwa 6 Jahre alt war. Oder vielleicht kam er vom alten Familienfriedhof, der nur die staubige Straße hinunter im Wald liegt. Dieser Friedhof fühlte sich immer wie ein sicherer Ort an, aber ich hatte dort immer das Gefühl, dass mich etwas Böses aus dem Wald heraus beobachtete. Ich blieb nie sehr lange nachts draußen und öffnete nachts auch nie die Jalousien aus Angst, dass etwas dort draußen zurückstarren könnte. Meine Mutter und ich waren uns einig, dass Thomas wohl eine Art Beschützer war. Danach sah ich Thomas nicht mehr wirklich. Gelegentlich sah ich einen Schatten aus dem Augenwinkel und manchmal hörte ich, wie jemand meinen Namen rief, nur um mich umzudrehen und niemanden dort zu finden. Ich hatte erst viel später wieder eine Begegnung mit ihm. Ich hatte einen Fehler gemacht und einen Spiegel in meinen Kleiderschrank gestellt. Falls ihr es nicht wisst, es heißt, dass ein Spiegel in einem Kleiderschrank ein Portal öffnen und Dinge hereinlassen kann. Bald begann ich, eine Pfütze an meiner Zimmerdecke zu sehen. Mein Bruder sah ein Mädchen, das genauso aussah wie ich, an seinem Zimmer vorbeigehen, während ich unten war. Mein Stiefvater sah Thomas ebenfalls. Er beschrieb exakt die Silhouette, die ich kannte, einschließlich des kürzeren Zylinders. Ein Detail, das ich normalerweise nicht erwähne, wenn ich die Geschichte erzähle. Und die Art, wie er sich hielt, wenn er ging. Ich hatte seitdem keine Begegnung mehr mit einem meiner Kindheitsgeister, seit meine Mutter die Wohnung gereinigt hat. Aber jetzt warte ich nur darauf, ob sie vielleicht eines Tages wieder auftauchen, wenn ich meine eigene Tochter bekomme. Ich werde meine Geschichte zusammen mit der meiner Mutter an sie weitergeben. Aber vielleicht passiert gar nichts. Vielleicht hängt alles nur mit diesen alten Grundstücken zusammen. Jeder aus dem ländlichen Süden Georgias wird euch sagen, wie viele der Gebiete dort von Geistern heimgesucht sind. Zwischen diesen Bürgerkriegsstätten und den alten Bauernhöfen wie meinem gibt es unzählige alte Geschichten. Ich lebte etwa 30 Minuten bis eine Stunde entfernt von Andersonville, dem alten Gefangenenlager für Unionssoldaten. Dort gab es viele Berichte über Sichtungen von toten Soldaten. Jetzt bin ich weit, weit von dort entfernt, stationiert in Kalifornien. Ich besitze das Grundstück, auf dem ich aufgewachsen bin, immer noch. Keiner meiner Eltern wollte dort bleiben, nachdem sie sich scheiden ließen und mein Großvater starb. Er hinterließ es mir und meinem Bruder. Es ist mittlerweile überwuchert und wird nicht mehr genutzt. Ich besuche es immer noch, wenn ich auf Heimaturlaub bin, aber man wird mich nachts nicht allein dort erwischen. Viele haben mir gesagt, dass es alles nur Schlafparalyse gewesen sei, aber das erklärt nicht die Erlebnisse meiner Mutter oder die anderen Begegnungen, die ich hatte. Ich kann mich einfach nicht mit dieser Erklärung zufrieden geben. Heute habe ich aufgrund all dieser Erfahrung ein großes Interesse und einen tiefen Respekt für das Paranormale. Ich wuchs auf einer Rinderfarm im ländlichen Oklahoma auf, etwa eine Stunde von Tulsa entfernt. Es waren nur ich, meine Eltern und meine ältere Schwester Jenny. Unsere nächsten Nachbarn lebten etwa 8 Kilometer die Straße hinunter und die nächste Stadt war eine gute halbe Stunde entfernt. Es war der Ort, an dem man stundenlang laufen konnte, ohne eine weitere Seele zu sehen. Versteh mich nicht falsch, es war in vielerlei Hinsicht eine gute Kindheit. Genügend Platz zum Herumlaufen und immer etwas zu tun auf der Farm. Aber es gab auch eine gewisse Einsamkeit und jede Menge Zeit, in der die Fantasie eines Kindes Amok laufen konnte. Zumindest redete ich mir das ein, um all die Dinge zu erklären, die ich sah und erlebte. Es begann, als ich etwa 7 Jahre alt war. Ich erinnere mich daran, weil es direkt nach meinem Geburtstag war. Ich hatte ein neues Teleskop bekommen und war völlig besessen vom Sternegucken. Eines Nachts stand ich auf dem Feld hinter unserem Haus und schaute in den Himmel, als ich etwas Seltsames sah. Es war kein Stern und auch kein Flugzeug. Es war ein Licht, das sich auf unmögliche Weise bewegte, zickzackförmig über den Himmel schoss, auf der Stelle stehen blieb und dann in eine andere Richtung verschwand. Ich rief meinen Vater, aber als er bei mir ankam, war es schon verschwunden. Er tätschelte mir den Kopf und sagte, dass es wahrscheinlich ein Satellit war. Aber schon damals wusste ich, dass das nicht stimmen konnte. Satelliten bewegen sich einfach nicht so. Das war nur der Anfang. In den nächsten Jahren passierten immer wieder seltsame Dinge. Anfangs nur Kleinigkeiten, die man leicht wegwischen oder erklären konnte. Wie die Zeit, als ich merkwürdige Spuren im Schlamm in der Nähe des Teiches fand. Sie hatten 3 Zehen, fast wie bei einem Vogel, aber größer und tiefer. Mein Vater meinte, es müsse ein Reiher gewesen sein, aber ich hatte schon Reiher gesehen und diese Spuren waren anders. Dann waren da die Geräusche. Manchmal wachte ich nachts auf und hörte ein tiefes, summendes Geräusch. Es war nicht laut, eher wie eine Vibration, die man in der Brust spüren konnte. Ich fragte Jenny, ob sie es auch hörte oder fühlte, und sie sagte ja, aber unsere Eltern schienen es nie zu bemerken. Die richtig seltsamen Dinge passierten immer, wenn ich allein war. Ich erinnere mich an einen Nachmittag, als ich etwa 9 war. Ich war draußen, um den Zaun zu kontrollieren. Etwas, das ich oft tat, um meinem Vater zu helfen. Es war ein heißer Tag, die Sonne brannte, kein Wölkchen am Himmel. Ich lief entlang des Grundstücksrands, wo unser Land an den Wald grenzte, als plötzlich alles still wurde. Keine Vögel, keine Insekten, nichts. Die Luft fühlte sich schwer an, wie kurz vor einem Gewitter. Da sah ich es, nur für eine Sekunde, versteht sich, im Schatten zwischen den Bäumen. Es war groß, vielleicht 2 Meter hoch und dünn. Seine Haut sah rau aus, fast schuppig, und seine Augen waren riesig und schwarz, wie die eines Käfers. Ich blinzelte und es war verschwunden. Die Geräusche der Farm kamen mit einem Schlag zurück. Die Grillen zirpten verrückt, die Vögel riefen einander zu und ich konnte sogar das entfernte Blöken der Rinder hören. Ich rannte den ganzen Weg zurück zum Haus, aber dieses Mal erzählte ich es weder meinem Vater noch jemand anderem. Sie hatten mir damals nicht geglaubt und sie würden mir jetzt auch nicht glauben. Ein anderes Mal, als ich 10 war, war ich spät abends in der Scheune und half meinem Vater bei der Geburt eines Kalbs. Mein Vater war zurück ins Haus gegangen, um noch ein paar Dinge zu holen und ließ mich allein aufpassen. Ich saß auf einem Heuballen und versuchte nicht einzuschlafen, als ich ein kratzendes Geräusch aus dem Heuboden über mir hörte. Ich schaute nach oben und da war ein Gesicht, das zwischen den Latten hervorlugte. Es war nicht menschlich, der Kopf war zu groß, zu kantig und die Augen waren dieselben schwarzen glänzenden wie damals im Wald. Ich konnte auch eine gekrallte Hand sehen, die eines der Bretter packte. Ich muss irgendein Geräusch gemacht haben, denn mein Vater kam in die Scheune gestürmt. Aber als er dort ankam, war was auch immer ich gesehen hatte, bereits verschwunden. Mein Vater rannte die Leiter zum Heuboden hoch, um nachzusehen, aber er fand nichts. Keine Spuren, nicht einmal Fußabdrücke im Staub. Diese Vorfälle gingen über die Jahre weiter. Manchmal war es nur ein Gefühl, die Gewissheit, dass etwas mich beobachtete, nur knapp außerhalb meines Sichtfelds. Andere Male war es konkreter. Seltsame Lichter am Himmel, die sich auf eine Weise bewegten, wie Flugzeuge und Hubschrauber es einfach nicht können. Oder merkwürdige Brandflecken in den Feldern, die scheinbar über Nacht auftauchten. Eine der lebhaftesten Erinnerungen, die ich habe, stammt aus der Zeit, als ich 11 Jahre alt war. Ich war an unserem Teich fischen gegangen, etwa einen halben Kilometer vom Haus entfernt. Ich muss in der warmen Nachmittagssonne eingeschlafen sein, denn das nächste, was ich wusste, war, dass es bereits Dämmerung war. Als ich gerade meine Sachen packte, sah ich Wellen auf der Oberfläche des Teiches. Etwas bewegte sich unter Wasser und was auch immer es war groß. Ich dachte, es könnte eine Schnappschildkröte sein. Wir hatten ein paar echte Monster in diesem Teich. Doch dann tauchte es für einen kurzen Moment auf. Es war keine Schildkröte. Es war nichts, was ich jemals zuvor gesehen hatte. Seine Haut war genauso schuppig wie das Ding, das ich im Wald gesehen hatte. Es hatte einen langen Hals und diese Augen, diese schrecklichen, schwarzen, glänzenden Augen. Ich ließ alles fallen, was ich in der Hand hatte, und rannte. Als ich schließlich zum Haus zurückkam, war meine Mutter außer sich. Anscheinend war ich viel länger weg gewesen, als ich gedacht hatte. Mir kam es vor, als wäre ich nur etwa 2 Stunden am Teich gewesen. Laut meiner Familie war ich aber seit dem Morgen weg, fast 8 Stunden. Das Seltsamste war, dass ich auf dem Nacken eine kleine, perfekt runde Markierung hatte, die vorher nicht da gewesen war. Es war kein Schnitt oder blauer Fleck. Es war eher wie eine leicht erhabene Narbe. Nach ein paar Wochen verschwand sie wieder. Aber manchmal, wenn ich allein bin und es still ist, schwöre ich, dass ich sie immer noch spüren kann. Als ich älter wurde, begann ich Nachforschungen anzustellen, um all diese Erlebnisse zu verstehen. Ich las über UFO-Sichtungen und Begegnungen mit Aliens. Einige dieser Berichte passten beängstigend gut zu meinen Erfahrungen. Wusstet ihr, dass Menschen seit Jahrzehnten von reptilienartigen Wesen berichten? Und der Zeitausfall am Teich? Das ist ein klassisches Symptom einer Alien-Entführung. Aber weißt du was? Ich sage nicht, dass ich von Aliens entführt wurde. Ich sage nicht einmal, dass ich an Aliens glaube. Nicht wirklich. Alles, was ich weiß, ist, dass sich die Welt in meiner Kindheit ein paar Jahre lang seltsamer und beängstigender anfühlte, als sie eigentlich sein sollte. Die Erlebnisse ließen nach, als ich älter wurde. Als ich in der Highschool war, hörten sie ganz auf. Ich war erleichtert, teilweise zumindest. Aber ein anderer Teil von mir, und das klingt verrückt, ein anderer Teil vermisste es. So erschreckend es auch war, es war gleichzeitig auch faszinierend. Es ließ die Welt, oder besser gesagt, das Universum, größer und geheimnisvoller wirken. Andererseits, vielleicht war es einfach nur meine überaktive Fantasie, kombiniert mit der Einsamkeit auf der Farm. Wer weiß, vielleicht hatte ich irgendeine ungestellte Krankheit, die Halluzinationen verursachte. Verdammt, vielleicht gab es sogar irgendwo ein Gasleck im Boden. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich bin jetzt 35 Jahre alt, habe eine eigene Familie und lebe in den Vororten von Tulsa, etwa 1 Stunde von der Farm meiner Eltern entfernt. Ich habe einen normalen Job und ein normales Leben. Manchmal, besonders wenn ich meine Eltern besuche, kommen all die alten Gefühle wieder hoch. Letzten Sommer nahm ich meine eigenen Kinder für eine Woche mit auf die Farm. Eines Nachts kam mein 8-jähriger Sohn ins Haus gerannt, seine Augen weit vor Aufregung. Er sagte, er habe Lichter gesehen, die am Himmel tanzten und sich auf seltsame Weise bewegten. Mein Herz blieb beinahe stehen. Ich ging mit ihm nach draußen, aber natürlich war da nichts mehr zu sehen, nur die Sterne und die blinkenden Lichter entfernter Flugzeuge. Ich deutete auf die Flugzeuge und sagte ihm, dass es wahrscheinlich nur das war. Aber sofort überkam mich ein schlechtes Gewissen, als wäre ich der größte Heuchler. Tat ich nicht genau das, was meine Eltern damals mit mir gemacht hatten? Etwas einfach abtun, nur weil es nicht in unser geordnetes Weltbild passt? In jener Nacht, nachdem die Kinder eingeschlafen waren, ging ich zum alten Teich hinaus. Ich stand dort im Dunkeln und lauschte dem Chor der Frösche und Grillen. Für einen Moment fühlte ich mich wieder wie das verängstigte, verwirrte Kind von damals. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Vielleicht war ich wieder dorthin gegangen, weil ich nach einem Zeichen suchte, irgendeiner Bestätigung, dass meine Erinnerungen real waren. Aber da war nichts. Nichts wartete auf mich, nur eine stille Nacht. Doch als ich mich umdrehte, um zurückzugehen, spürte ich plötzlich ein Kribbeln im Nacken. Es war dieses bekannte Gefühl, beobachtet zu werden. Mein Herz schlug schneller. Ich drehte mich blitzschnell um und blickte auf den Teich. Und ich schwöre, ich sah eine einzige Welle auf der Wasseroberfläche. Ich lief sofort zurück zum Haus. Dort verriegelte ich die Türen, schaute nach den Kindern und versuchte, mich selbst zu überzeugen, dass es nichts war. Aber ich wäre nicht ehrlich, wenn ich sagen würde, dass ich in jener Nacht gut geschlafen hätte. Ich konnte das Gefühl einfach nicht abschütteln, dass vielleicht etwas da draußen war, das sich noch an mich erinnerte. Ich übernachtete bei einem meiner Cousins, ich nenne ihn Charlie, zusammen mit all meinen anderen Cousins. Ich sollte klarstellen, dass wir keine biologischen Verwandten sind, aber wir standen uns sehr nah, genau wie unsere Eltern. Es fühlte sich einfach an, als wären wir eine richtige Familie. Wir waren in Jungen und Mädchen aufgeteilt. Insgesamt waren wir 11. 6 Jungen und 5 Mädchen. Ja, ich weiß nicht, wie unsere Eltern das geschafft haben. Zum Glück waren wir auf einer Farm mit ein paar Hektar Land rund um das Haus. Die Jungs übernahmen den Wintergarten am vorderen Teil des Hauses, während wir Mädchen das Spielzimmer am hinteren Teil des Hauses bekamen. Die Jungen hatten den Wintergarten, weil er größer war und sie in der Überzahl waren. Das Spielzimmer, in dem wir übernachteten, hatte eine Tür, die in den Garten führte, wo wir Spiele spielten, auf den Schaukeln schaukelten und auf dem Trampolin herumhüpften. Wir verbrachten Stunden dort draußen. Hinter dem 300 Meter Streifen, den wir so unseren Garten nannten, gab es ein kleines Stück dichten Wald. Auf der anderen Seite davon lag das Haus von Charlies Nachbarn. Charlies Nachbar war ein seltsamer, alter Mann, schätzungsweise Ende 40 oder Anfang 50. Er war immer zufällig im Wald zwischen den beiden Häusern, wann immer wir Kinder draußen auf dem Trampolin oder im Garten nahe des Waldes spielten. Das Schlimmste war, dass er immer mit uns redete, besonders mit den jüngeren Mädchen. Er sagte Dinge wie, »Hallo, meine Damen, ist euer Vater zu Hause?« und »Wollt ihr zu mir kommen? Ich habe Kekse gebacken, die ihr probieren könntet.« Jedes Mal antworteten wir einfach mit »Nein« und gingen zurück ins Haus. Charlies Mutter und Vater hatten uns gesagt, wir sollten nicht auf ihn hören. Wenn er auf unser Grundstück kam, sollten wir einen der Erwachsenen holen. Charlies Vater hatte ihn schon ein paar Mal gewarnt und einmal war er sogar bewaffnet herausgekommen, weil der Mann aggressiv geworden war. Charlies Mutter sagte, wir könnten auch zu ihr gehen, wenn er etwas versuchen würde. Aber wir wussten alle, dass sie genauso verängstigt war wie wir. Er belästigte sie ständig, besonders wenn sie draußen die Wäsche aufhängte oder die Hunde fütterte. Abends wurde es für sie noch schlimmer. Dinge wie, ist dein Mann zu Hause? Wann warst du das letzte Mal zufrieden? Warum kommst du nicht später zu mir nach Hause? Sie antwortete jedes Mal leise und ging einfach, wie wir, ins Haus zurück. Ein anderes Mal, als wir alle bei Charlie übernachteten, sahen wir, wie seine Mutter hereinkam und Charlies Vater ins Schlafzimmer rief. Die meisten von uns Kindern versuchten zu lauschen, was auf der anderen Seite der Tür geschah. Wir hörten gedämpftes Flüstern und Weinen. Charlies Vater verließ dann das Haus mit einer Waffe und ging nach draußen. Es stellte sich heraus, dass der gruselige Mann etwas Schreckliches zu der Mutter gesagt hatte. Etwas, das wir Kinder nie erfuhren. Wir wissen nur, dass es etwas damit zu tun hatte, uns alle zu töten. Außer Charlies Mutter, die er entführen wollte, um wer weiß was mit ihr anzustellen. Wir versuchten, die Polizei einzuschalten, aber sie gaben ihm nur eine mündliche Verwarnung und sagten, sie könnten nicht viel tun, weil es an Beweisen fehlte. Nun zurück zu dem, was ich selbst erlebt habe. Wir spielten gerade auf dem Trampolin nach einer Nervschlacht, als wir ein Rascheln in den Büschen hörten. Wir verstummten. Meine kleine Cousine klammerte sich an mich. Ich fragte, was war das? In der Hoffnung, dass wir gleich ein paar Rehe oder vielleicht einen Kojoten sehen würden. Ich lebte früher in Australien, also war ich ziemlich aufgeregt, einmal normale amerikanische Tiere zu sehen. Charlie zischte mich an, ich solle ruhig sein und sagte, dass es das wahrscheinlich nicht war. Es war bereits Dämmerung und ich war zockerhigh und umgeben von meinen Cousins. Als eine der Ältesten fühlte ich mich ein bisschen zu mutig. »Wer ist da draußen?« rief ich. Meine Stimme hallte in der Luft. Keine Antwort. »Komm schon, zeig dich!« rief Gabes, einer der Jungs, der mutigste von uns war. »Stacy«, eines der Mädchen, schlug laut vor, dass wir zurück ins Haus gehen und nach dem Abendessen sehen sollten. Die anderen Kinder gingen hinein, außer Charlie, Felix, einem der Jungs, Gabes und mir. Wie mein Vater war ich sehr territorial und wollte meine Cousins beschützen. Wir warteten eine Weile, aber nichts passierte. Kein Rascheln mehr. Nichts. Der Rest von uns wurde langweilig, also gingen wir alle zurück ins Haus. Charlie und ich waren am nächsten zum Wald. Ich unterhielt mich mit ihr, als wir beide eine Stimme hörten, die leise flüsterte. Nicht leise genug. Charlie. Wir drehten uns beide um, kreidebleich vor Angst. Dann hörten wir ein Pfeifen. Ein langsames, vogelähnliches Pfeifen. Wir rannten ins Haus. Wir erzählten Gabes und Felix nicht, was wir gehört hatten. Später in dieser Nacht teilten wir uns wieder in unsere improvisierten Schlafzimmer auf. Wir fünf Mädchen begannen, einen Film zu schauen. Ich erinnere mich nicht genau, welcher Film es war, aber es war definitiv einer dieser romantischen Teenie-Filme. Ich will nicht wie die edgy Person klingen, aber ich hasse Romanzen. Ich fühlte mich sogar etwas unwohl im Magen nach dem Film. Wenn du das magst, ist das völlig in Ordnung. Du bist du. Aber ich wollte es nicht sehen. Stattdessen saß ich einfach da und schaute aus dem offenen Fenster. Ich dachte, der Nachbar suche vielleicht im Wald nach einem verlorenen Hund oder so. Aber ich sah immer wieder Lichtblitze. Am Ende des Films waren die meisten Mädchen eingeschlafen, außer Charlie und mir. Wir redeten über die Schule, Jungs und unsere Probleme mit den Mobbern, als ich plötzlich den Schatten eines Mannes im Hintergrund in der Nähe des Trampolins sah. Charlie und ich schreckten beide sofort auf. »Könnte das dein Vater sein?« fragte ich. »Nein«, antwortete sie, »zu klein. Außerdem kann man meinen Vater schnarchen hören.« In der stillen Nacht konnten wir tatsächlich die leisen Geräusche des Fernsehers hören, gelegentliches Lachen der Jungs und das laute Schnarchen ihres Vaters. Dann, durch das offene Fenster, hörten wir es wieder, dieses Pfeifen. Charlie und ich dachten, dass vielleicht einer der Jungs versuchte, uns Angst einzujagen. Also gingen wir zu ihrem Zimmer, um ihnen zu sagen, sie sollen damit aufhören. Als wir dort ankamen, saßen alle Jungs vor dem Fernseher und sahen sich ein Fußballspiel an. Sie schauten uns überrascht an, als wir hereinkamen, also drehten wir uns einfach wortlos um und gingen zurück. Als wir zurück in unser Zimmer kamen, sahen wir ihn. Charlies gruseligen Nachbarn, der am Fenster stand und dieses schreckliche Pfeifen machte. Ich habe nie geglaubt, dass vor Angst einfrieren wirklich passiert, bis zu diesem Moment. »Hallo, meine Damen«, grinste er, während er etwas in der Hand hielt, das wie ein Teppichmesser aussah. Er versuchte, das Fliegengitter mit der Klinge aufzuschneiden. Charlie schrie so laut, dass ich nicht dachte, dass ein Mensch so etwas überhaupt könnte. Alle im Raum schreckten auf. Die Jungs stürmten in unser Zimmer, gefolgt von Charlies Mutter und Vater. Charlies Vater lief nach draußen, um ihn zu verfolgen, während ihre Mutter die Polizei rief. Etwa 10 Minuten später kam Charlies Vater zurück. Er hatte Klebeband, ein Seil, eine Art Peitsche und ein Feuerzeug in genau dem Busch gefunden, in dem wir zuvor das Rascheln gehört hatten. Gott allein weiß, was er in dieser Nacht geplant hatte und mit wem. Der Mann wurde gefunden, verhaftet und schließlich verurteilt. Aber ich weiß nicht, wie lange er im Gefängnis bleiben wird. Hoffentlich für den Rest seines Lebens. Ich will ihn nie wieder sehen. Ich besaß und betrieb früher eine Milchfarm, etwa eine Stunde außerhalb von Milwaukee. Ich leitete sie fast 20 Jahre lang, bevor die Wirtschaft einen Abschwung erlebte und ich sie verkaufen musste. Heutzutage lebe ich in der Stadt, arbeite einen normalen Job von 9 bis 5, bis es Zeit für den Ruhestand ist. Aber ich kann nicht sagen, dass ich die Farm besonders vermisse. Nicht nach dem, was passiert ist. Die Sache ereignete sich vor etwa 12 Jahren. Ich hatte eine kleine Belegschaft, die mir half, den Betrieb zu führen. Meist einheimische Jugendliche und ein paar langjährige Mitarbeiter. Aber wir brauchten jemanden, der sich um die Landschaftspflege kümmerte und dafür sorgte, dass alles ordentlich aussah. Sie sehen, wir hatten manchmal Besichtigungen, Schulgruppen und Ähnliches. Manchmal waren sie kostenlos, manchmal zahlten sie, was ein kleines zusätzliches Einkommen war und gut für die Gemeinschaftsbeziehungen. Also schaltete ich eine Anzeige in der Lokalzeitung und so lernte ich einen Mann namens McAfee kennen. Er schien anfangs nett zu sein, ein ruhiger Typ, vielleicht Ende 30. Er sagte, er sei erst kürzlich in die Gegend gezogen, hatte etwas Erfahrung im Gartenbau und war bereit, für einen vernünftigen Lohn zu arbeiten, also stellte ich ihn ein. McAfees Hauptaufgabe war es, die Bereiche rund um das Farmhaus und die Tourrouten sauber zu halten, aber er hatte ein besonderes Interesse an dem Teich, den wir ein Stück vom Haupthaus entfernt hatten. Er sagte, er wollte dort eine richtige Sehenswürdigkeit schaffen, etwas, das die Besucher begeistern würde. Ich dachte mir, es könnte ja nicht schaden, also ließ ich ihn machen. Ich erinnere mich an eine Gelegenheit, als ich nachsehen wollte, wie er am Teich vorankam. Er pflanzte neue Blumen und ich machte irgendeine Bemerkung darüber, wie schön sie aussahen. Er drehte sich zu mir um, mit diesem seltsamen Lächeln und sagte, »Schönheit ist nur oberflächlich, Sir. Es kommt darauf an, was darunter liegt.« Das mag für sich genommen nicht besonders seltsam klingen, aber es war die Art, wie er es sagte. Seine Augen hatten diesen intensiven Ausdruck, als wollte er mir etwas sagen, ohne es wirklich auszusprechen. Das gab mir Gänsehaut. Ein anderes Mal hörte ich, wie er mit einem der Schüler sprach, der bei uns Teilzeit arbeitete. McAfee erzählte, dass Pflanzen besser wachsen, wenn sie etwas zu fressen haben. Er sagte, er hätte einen speziellen Dünger, den er selbst herstellte. Die Art, wie er darüber sprach, fast mit Begeisterung, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Doch der Vorfall, der mir wirklich im Gedächtnis blieb, passierte etwa 6 Monate, nachdem McAfee bei uns angefangen hatte. Ich ging spät abends am Geräteschuppen vorbei, als ich ein Geräusch von drinnen hörte. Zu dieser Zeit waren alle anderen Arbeiter schon seit Stunden nach Hause gegangen, also war ich neugierig. Ich lugte hinein und da war McAfee. Er hatte eines unserer großen Jagdmesser und starrte es nur an, während er mit dem Finger die Klinge entlang fuhr. Er bemerkte mich zunächst nicht und der Ausdruck auf seinem Gesicht, ich kann ihn nicht einmal richtig beschreiben. Es war wie eine Mischung aus Faszination und Hunger. Als er schließlich aufsah, zuckte er zusammen, als wäre er auf frischer Tat ertappt worden. Er murmelte etwas davon, die Werkzeuge zu überprüfen und eilte an mir vorbei. Ich stand dort bestimmt 5 Minuten lang, nachdem er gegangen war, und versuchte, das kalte Gefühl abzuschütteln, das mich überkam. Danach begann ich, McAfee genauer zu beobachten. Nichts Offensichtliches, verstehen Sie? Ich wollte ihn nicht beschuldigen, etwas getan zu haben, das er nicht getan hatte. Aber ich behielt ihn im Auge. Ich bemerkte, dass er manchmal mit Kratzern an den Armen oder Dreck unter den Fingernägeln zur Arbeit kam, sogar früh am Morgen. Einmal hätte ich schwören können, dass ich Blut an seinem Ärmel sah, aber als ich noch einmal hinsah, war es verschwunden. Etwa ein Jahr, nachdem ich McAfee eingestellt hatte, verschwand er plötzlich. Er erschien eines Tages einfach nicht zur Arbeit und rief auch nicht an. Sein Telefon war ebenfalls abgeschaltet. Ich fuhr zu der Adresse, die er mir bei seiner Einstellung gegeben hatte, aber die Person, die dort lebte, sagte, sie hätten noch nie von einem McAfee gehört. Ich war natürlich beunruhigt, aber auch ein bisschen erleichtert. Etwas an McAfee hatte mich immer nervös gemacht, und jetzt war er weg. Ich dachte, das wäre das Ende der Geschichte, aber das war es nicht. Bei weitem nicht. Es war fast genau ein Jahr, nachdem McAfee verschwunden war, dass die Dinge wirklich schrecklich wurden. Ich war unten am Teich, demjenigen, an dem McAfee so viel Zeit verbracht hatte. Er war seit seinem Weggang ziemlich überwuchert und ich hatte niemanden eingestellt, der sich darum kümmern sollte. Da war diese eine Stelle in der Nähe des Wassers, die wie verrückt wuchs. Die Pflanzen dort waren riesig, viel größer als ich erwartet hätte, und die Farben waren einfach falsch. Zu lebendig, fast schon grell. Ich erinnerte mich daran, was McAfee über seinen Spezialdünger gesagt hatte, und ein Schauer lief mir über den Rücken. Ich weiß nicht, was mich dazu trieb zu graben. Neugier, eine düstere Ahnung, was auch immer es war. Ich wünschte, ich hätte es ignoriert und jemanden anderen das Graben überlassen, denn was ich fand, oh, ich habe immer noch Albträume davon. Etwa einen halben Meter unter der Erde stieß ich auf etwas Festes. Zuerst dachte ich, es wäre eine Wurzel oder vielleicht ein altes Stück Ausrüstung, das dort vergraben war. Aber als ich mehr Erde freischaufelte, wurde mir klar, dass ich auf einen menschlichen Schädel gestoßen war. Ich würde gerne sagen, dass ich die Ruhe bewahrt und sofort die Polizei gerufen habe. Aber ehrlich gesagt, geriet ich in Panik. Ich stolperte rückwärts, fiel auf meinen Hintern und saß einfach da. Starrte minutenlang auf den teilweise freigelegten Schädel. Als ich mich schließlich wieder gefangen hatte, rief ich den Sheriff. Sie kamen mit einem Forensikteam und begannen weiter zu graben. Sie fanden zwei Leichen dort begraben, beide Frauen. Der Gerichtsmediziner schätzte, dass sie etwa 2 Jahre dort gelegen hatten. Die Untersuchung, die darauf folgte, war ein Albtraum. Polizisten wuselten überall auf meiner Farm herum. Reporter schnüffelten nach einer Geschichte. Sie befragten mich natürlich, aber ich glaube, sie merkten ziemlich schnell, dass ich nicht verwickelt war. Ich erzählte ihnen von McAfee, gab ihnen alle Informationen, die ich über den Kerl hatte, aber das war nicht viel. Sie fanden ihn nie. Von dem, was die Detektive mir sagten, glauben sie, dass er für mindestens 5 Morde in 3 verschiedenen Bundesstaaten verantwortlich war. Immer dasselbe Vorgehen. Frauen in ihren 20ern oder 30ern, begraben in ländlichen Gegenden, oft in der Nähe von Gewässern. Sie glauben, dass er viel herumgereist ist, Jobs auf Farmen oder in Parks angenommen hat, wo er allein arbeiten und Zugang zu abgelegenen Orten haben konnte. Der schlimmste Teil? Einer der Detektive ließ durchblicken, dass sie Spuren einer chemischen Substanz im Boden um die Leichen gefunden hatten. Er wollte mir keine Details nennen, aber an seinem Gesichtsausdruck konnte ich ablesen, dass es etwas Übles war. Alles, woran ich denken konnte, war McAfee, der über seinen Spezialdünger gesprochen hatte und wie gut Pflanzen wuchsen, wenn sie etwas zu fressen hatten. Wie ich schon sagte, nahm die Wirtschaft eine Abwärtsspirale und diese Situation half nicht gerade. Ich verkaufte die Farm und zog in die Stadt. Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen, dort draußen zu sein, wissend, was passiert war. Wissend, dass ich einen Mörder beschäftigt hatte. Dass ich mit ihm ganz normale Gespräche geführt hatte, während er... Gott, ich kann mir nicht einmal vorstellen, was in seinem Kopf vorgegangen sein muss. Ich frage mich manchmal, Hat er diese Menschen dort auf meinem Grundstück getötet? Oder hat er sie nur dorthin gebracht? Ich lebe in Central Texas und meine Familie und ich besitzen eine Farm. Sie ist etwa 13 Hektar groß. Ich werde ein wenig Hintergrundinformationen geben, bevor ich zu diesen beiden Erlebnissen komme. Ich hatte schon immer eine ziemlich lebhafte Fantasie, besonders als ich etwa 10 Jahre alt war. Ich sah ständig Dinge und hatte Albträume, was schließlich mein Interesse an allem Übernatürlichen weckte. Aliens, Geister, einfach alles. Dennoch glaube ich, dass diese Erlebnisse echt waren. Im Winter 2020, möglicherweise 2019, machten wir gerade unsere Abendaufgaben in der Dunkelheit, da die Sonne um 18 Uhr untergegangen war und wir unsere Tiere normalerweise gegen 19 Uhr füttern. Unsere hintere Weide beherbergt unsere Pferde und Kühe, denen ich an diesem kalten Abend extra Heu gab. Während ich die Schubkarre zum Tor schob, bemerkte ich etwas über der Baumlinie im hinteren Bereich unserer Weide. Dort gibt es ein kleines Waldstück, in dem Kojoten und andere Wildtiere leben. Als ich dieses UFO betrachtete, fiel mir auf, dass es wie eine fliegende Untertasse aussah, mit Lichtern rundherum. Ich kniff die Augen zusammen, um es besser zu sehen, aber in dem Moment verschwand es hinter den Bäumen. Es war, als hätte es mich gesehen. Damals wurde mir noch nicht bewusst, wie weit die Baumlinie tatsächlich entfernt war. Ich dachte, es wäre irgendeine schicke Drohne, die unsere reichen Nachbarn gekauft hatten. Ich dachte nicht weiter darüber nach, erledigte meine Arbeit und ging ins Bett. Am nächsten Morgen, während ich meine Arbeiten verrichtete, bemerkte ich, wie weit die Bäume wirklich entfernt waren. Mit großen Augen murmelte ich, das Ding war viel größer, als ich dachte. Nachdem ich meine Arbeit beendet hatte, ging ich zu meiner Mutter und meinem kleinen Bruder, um ihnen davon zu erzählen. Sie waren verwirrt, glaubten mir aber. Mein Bruder erwähnte es sogar später, als wir abends wieder bei den Tieren waren. Jetzt habe ich Angst, dort runterzugehen, lachte er. Wir sahen diese fliegende Untertasse jedoch nie wieder. Mein zweites Erlebnis hatte ich mit meiner Mutter, etwa ein Jahr später. Wir gingen nach den Küken und dem Kaninchenstall schauen. Wir benutzten unsere Handytaschenlampen und während wir das Futter auffüllten, gingen beide Lichter plötzlich gleichzeitig aus. Wir konnten sie nicht mehr einschalten. Verwirrt ließen wir unsere Augen an die Dunkelheit gewöhnen und machten weiter. Der Kaninchenstall liegt nahe der hinteren Weide, bei den Pferden und Kühen. Früher war das ein schattiger Unterstand für die Ziegen, doch da es genug Bäume und noch einen kleinen Stall gab, nutzten wir ihn nun für die Kaninchen. Der Nachthimmel ist auf dem Land wunderschön, also schauten wir hinauf, um die Sterne zu sehen. Doch das Erste, was ich sah, war ein rotes Licht, das über den Himmel schwebte. »Oh, ein Flugzeug«, sagte ich und zeigte auf das Licht. »Da drüben, beim Wasserturm?«, fragte meine Mutter und zeigte in eine völlig andere Richtung. Ich sah sie verwirrt an, bemerkte aber dann, dass dort noch ein weiteres rotes Licht war. »Oh, zwei Flugzeuge«, dachte ich und hob die Augenbrauen. Dann schaute ich noch einmal in eine andere Richtung und sah ein drittes rotes Licht. »Das ist seltsam. Drei Flugzeuge gleichzeitig hier draußen?«, fragte ich mich. Da bemerkte ich, dass sie ein riesiges Dreieck bildeten. Plötzlich ging die Taschenlampe meiner Mutter wieder an. Es erschreckte mich, doch ich dachte nicht weiter darüber nach. Wir kontrollierten die Kaninchen und schalteten das Licht aus. Als wir zurück zum Haus gingen, ging auch meine Taschenlampe wieder an. Ich schaltete sie aus, um den Akku zu schonen und schaute hoch. Die drei Lichter waren verschwunden. Ich schluckte und wir eilten schnell zurück ins Haus. Ich erzählte meiner besten Freundin davon, die auch sehr an solchen Dingen interessiert ist. Sie schrieb mir in Großbuchstaben »Aliens«. Ich lachte und antwortete »Möglich, aber ich bin mir nicht sicher.« Damals habe ich nicht gelogen, doch jetzt, wo ich die Eeriecast-Podcasts gefunden habe, wurde mir klar, dass andere UFO-Sichtungen meinen Erlebnissen sehr ähnlich waren. Habe ich tatsächlich UFOs gesehen? Oder waren es Drohnen oder Flugzeuge? Wer weiß. Ich denke, ich habe sie gesehen. Meine Mutter denkt dasselbe und auch meine Freunde glauben daran. Doch wenn all diese Sichtungen wahr sind, was sind diese Dinger? Und was machen sie hier? Beobachten sie uns einfach? Das war vor etwa einem Jahr und es beschäftigt mich bis heute. So oder so war es ein unheimliches und unvergessliches Erlebnis. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so etwas noch einmal erleben möchte. Vor 4 Jahren, am 4. Juli, verbrachte ich eine ganze Woche bei meiner Oma. Es waren nur ich, meine Oma und mein Cousin dort. Mein Cousin und ich stöberten in den alten Sachen meines verstorbenen Großvaters herum und stießen auf ein Ouija-Brett. Wir waren beide total aufgeregt, es zu entdecken. Unsere Eltern waren sehr religiös und besorgt um alles Mögliche, weshalb wir so etwas noch nie gesehen hatten. Wir beschlossen, es später in der Nacht zu benutzen, nachdem Oma ins Bett gegangen war. Ein bisschen Hintergrundinfo. Meine Oma lebt auf einem riesigen Grundstück in Texas, ohne irgendetwas in der Nähe. Wir waren völlig allein. Meine Großeltern hatten das Land gekauft und vor vielen Jahren ein Haus darauf gebaut. Das Haus ist sehr lang, aber nicht mehr als ein paar Räume breit. Natürlich beschlossen mein Cousin und ich, wir sind gleich alt, in dem Zimmer zu sein, das am weitesten von Omas Schlafzimmer entfernt lag. Selbst wenn wir geschrien hätten, hätte sie uns nicht gehört. Sie sagte um etwa 21:30 Uhr, gute Nacht, und wir warteten noch eine Stunde, um sicherzugehen, dass sie tief und fest schlief. Dann holten wir das Brett hervor und begannen Fragen zu stellen. Es waren einfache Fragen, und es beantwortete sie. Mein Cousin wurde jedoch wütend, als das Brett sich bewegte, und dachte, ich würde es manipulieren. Wir begannen, wütend darauf zu reden und uns darüber lustig zu machen. Das war wahrscheinlich die dümmste Idee, die er haben konnte. Aber ich machte einen noch größeren Fehler. Ich packte es einfach ein und legte es zurück in die Schachtel. Mir ist jetzt klar, dass ich mich hätte entschuldigen und ordnungsgemäß auf Wiedersehen sagen sollen, um alle möglichen Wege zu schließen. Die Zeit verging und nichts passierte. Ich musste immer oben schlafen, direkt neben dem Dachboden, während der Rest meiner Familie die Zimmer bekam. Es störte mich nie wirklich, weil meine Schwester auch oben schlief. Ich erinnere mich, dass ich immer von unerklärlichen Dingen hörte, die dort passiert waren. Einmal kam meine Oma von der Arbeit zurück und fand das Haus zerstört vor. Es sah nach einem Einbruch aus, aber nichts wurde gestohlen und der Alarm war seltsamerweise noch immer aktiviert, als sie hereinkam. Das war das größte Erlebnis, aber es gab viele kleine. Türen, die sich schlossen, Klopfen an den Wänden und all die anderen Klischees. Letzten Sommer blieb ich wieder alleine dort und schlief oben. In der ersten Nacht hatte ich einen heftigen Albtraum. Ich lag auf meiner Luftmatratze und hörte ein lautes Klopfen vom Dachboden. Dann begann es, an der Dachbodentür zu kratzen. Schließlich öffnete sich die Tür und ich sah eine schwarze Gestalt, etwa 1,40 groß, die herauskam und mich einfach anstarrte. Am nächsten Morgen, beim Frühstück, fragte mich meine Oma, warum ich letzte Nacht an der Tür gekratzt hätte. Mein Herz blieb beinahe stehen und mein Blut gefror. Ein paar Stunden später hatte ich das Gefühl, dass ich herausfinden musste, ob etwas nicht stimmte. Ich startete einen FaceTime-Anruf mit einem Freund, nahm einen Billardstock und riss die Dachbodentür auf. Ich ging herum, fand aber nichts Verdächtiges. Doch ganz hinten war eine kleine schwarze Masse mit 2 winzigen weißen Punkten als Augen. Ich machte einen Screenshot meines FaceTime-Anrufs und lief aus dem Raum. Während ich mit meinem Freund sprach, schlug er vor, noch einmal nachzusehen, um sicherzugehen, dass es keine Löcher im Dach waren. Ich tat es, und diesmal waren die beiden kleinen weißen Punkte verschwunden und die schwarze Masse ebenfalls. Ein paar Wochen später, als ich mit meiner Oma sprach, entdeckte ich, dass ihr Land früher eine Baumwollfarm war. Der Besitzer damals war sehr gewalttätig gegenüber seinen Sklaven. Ich erfuhr auch, dass das Paar, das zuvor dort lebte, unerwartet auf dem Grundstück starb und ebenfalls dort begraben wurde. Ich denke, das erklärt ziemlich gut, warum niemand ein Ouija-Brett benutzen sollte. Ich persönlich glaube nicht, dass Ouija-Bretter wirklich funktionieren. Vielmehr glaube ich, dass Dämonen es bemerken, wenn Menschen versuchen, mit Dingen herumzuspielen, die zu groß für sie sind und ihnen eine Lektion erteilen wollen. Ich hoffe, dies ist eine ausreichende Warnung für alle, die denken, sie könnten mit dem Übernatürlichen umgehen. Ihr könntet am Ende einfach spurlos verschwinden. Ich wurde auf einer Farm aufgezogen, die Avocadobäume und Wildböcke hatte. Auf der Farm gab es einen wunderschönen kleinen Teich und viele verschiedene Wanderwege. Wir zogen dorthin, als ich etwa 12 Jahre alt war, und wie jeder andere 12-Jährige liebte ich es, draußen zu sein. Aber ich hatte Angst vor der Dunkelheit, also ging ich nach Sonnenuntergang nie mehr aus dem Haus. Mit 16 Jahren hatte ich mich an das Landleben gewöhnt und liebte es. Das bemerkte auch mein Vater, der von zu Hause aus arbeitete. Er gab mir mehr Autonomie auf der Farm und meine Aufgaben nahmen zu. Das hätte wohl jeden anderen Teenager geärgert. Aber wie gesagt, ich liebte das Landleben. Dies führte zu meiner ersten Begegnung mit diesem Schattenwesen. Ich pflückte gerade ein paar Avocados für das Abendessen und ich konnte dieses seltsame Gefühl nicht loswerden, beobachtet zu werden. Ich sah mich um und bemerkte, wie eine schwarze Gestalt schnell hinter einem Baum, etwa 20 Meter entfernt, verschwand. Das jagte mir einen Schrecken ein, also rief ich: »Hey, ich hab dich gesehen! Du betrittst hier Privatgrundstück und ich bin bewaffnet.« Natürlich war ich nicht bewaffnet. Ich hatte nur ein Taschenmesser bei mir. Ich fügte hinzu: »Ich zögere nicht zu schießen.« Ich begann, auf den Baum zuzugehen, das Messer fest in der einen Hand und die Tüte mit Avocados in der anderen. Als ich den Baum erreichte und dahinter schaute, fand ich nichts. Verwirrt, aber nicht weiter beunruhigt, machte ich mich auf den Weg zurück zum Haus. Als ich näher kam, hörte ich meine Mutter, wie sie mich rief und bat, mich zu beeilen. Ich rief zurück, dass ich gleich da wäre. Das ist ein wichtiges Detail, das man sich merken sollte. Der Rest der Nacht verlief ganz normal. Wir aßen zu Abend, schauten etwas Fernsehen und gingen ins Bett. Mein Zimmer war im Erdgeschoss, während das meiner Eltern im oberen Stock lag. Ich schlief, bis ich plötzlich von einem Klopfen an meinem Fenster geweckt wurde. Immer und immer wieder. Ich hörte jemanden etwas Unverständliches murmeln, bevor es plötzlich aufhörte. Ich ging einfach wieder schlafen und ignorierte es. Am nächsten Abend geriet ich mit meiner Mutter in einen Streit. Worum es ging, weiß ich nicht mehr. Um mich zu beruhigen, ging ich spazieren. Ich lief einen Weg entlang, der von vielen Bäumen gesäumt war. Da hörte ich plötzlich die Stimme meiner Mutter. Sie fragte mich, wo ich sei und warum ich so lange brauchte. Es klang wie sie, aber irgendwie auch wie ein Radio mit statischem Rauschen. Dann rief sie mich noch einmal. Diesmal fragte sie, warum ich vor ihr weggelaufen sei. Ich drehte mich um und sah es. Dieses Schattenwesen mit schwarzen Linien um sich herum, fast wie eine Zeichnung. Seine Augen waren tiefrot und es hatte ein unheimliches Lächeln auf den Lippen. Es schaute mich an und sagte in der Stimme meiner Mutter: »Hallo?« Ich war wie versteinert. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich hatte solche Angst. Es begann, sich mir zu nähern und ich hörte ein Geräusch wie trockene Blätter, die unter Füßen zerdrückt wurden. Dieses Geräusch riss mich aus meiner Starre. Ich drehte mich um und rannte los. Ich hörte, wie es mich rief, während ich rannte, mit dieser dämonischen und unheilvollen Stimme. Es sagte mir, ich solle anhalten. Ich erreichte das Haus, schlug die Tür zu und schloss sie ab. Meine Eltern waren erschrocken und ich erzählte ihnen, was passiert war. Zu meiner Überraschung glaubten sie mir. Wegen der Angst in meinen Augen, sagte mein Vater später. Seitdem hatte ich keine Begegnungen mehr mit diesem Wesen oder was auch immer es war. Wir haben danach ein Reinigungsritual für das Haus und das Grundstück durchgeführt und seitdem ist alles in Ordnung. Thank you. Ich komme aus Costa Rica, einem kleinen Land in Zentralamerika. Wir haben mehrere lokale Legenden und Monster, darunter eine Art Hexe oder Teufelsfrau, die die Häute von Tieren stiehlt, um sie zu benutzen und ihre Fähigkeiten zu erlangen. Der Haken daran ist, dass sie, ähnlich wie ein Skinwalker, am Ende falsch und deformiert aussehen könnte. Als ich 14 war, lebten wir auf einer Farm. Meine Großeltern aus den USA mochten es dort ebenfalls, also bauten sie ein Ferienhaus direkt neben unserem Haus, wobei die Veranda die beiden Gebäude voneinander trennte. Da sie kaum jemals zu Besuch kamen, überredete ich sie, mir das Hauptschlafzimmer im Ferienhaus als mein eigenes Zimmer zu überlassen, da ich die Älteste war. Ich hatte schon immer Schwierigkeiten beim Schlafen, also war es nichts Ungewöhnliches für mich, nach Mitternacht noch wach zu sein. In dieser Nacht war ich allein in dem anderen Haus. Man muss dazu sagen, dass es komplett leer war, außer meinem Zimmer. Da es eine Farm ist, gibt es natürlich Bäume, aber nicht so nahe, dass etwas von den Bäumen auf das Dach hätte springen können. Und doch hörte ich plötzlich, wie etwas auf das Dach landete, genau dort, wo sich das Schlafzimmer meiner Eltern befand. Ein paar Sekunden vergingen und dann begann dieses Ding loszurennen, direkt auf mein Zimmer zu. Das Geräusch war so laut, dass es sich anfühlte, als würde das Dach jeden Moment einstürzen. Ich konnte mich nicht bewegen und mein Fenster war offen, da es eine kalte Nacht war. Zum Glück hatte es wenigstens ein Fliegengitter, denn sobald dieses Ding meinen Kopf erreichte, schwang es sich an das Gitter und klammerte sich daran fest, während es schrie und versuchte hereinzukommen. Ich sah es. Es sah fast wie ein Affe aus, aber das Gesicht war eher katzenartig. Die Hände endeten in Krallen. Ich geriet in Panik, rannte los, schloss das Fenster und verriegelte es, während ich das Ding noch hören konnte. Dann sperrte ich mich im Badezimmer ein und blieb dort bis zum Morgen. Als meine Eltern aufwachten, fragte ich sie, ob sie in der Nacht etwas gehört hätten, aber sie hatten nichts gehört. Danach ging ich nach draußen, um das Fliegengitter zu überprüfen, weil ich das Fenster auf keinen Fall öffnen wollte. Siehe da, das Gitter war fast komplett zerfetzt. Natürlich habe ich an diesem Tag meine Sachen zurück in mein altes Zimmer gebracht, das ich mit meiner kleinen Schwester teilte. Ich bekam Ärger wegen des zerstörten Gitters.